kann man sich das Leben mit Typ-2-Diabetes auch ein bisschen einfacher machen? Und muss man immer perfekte Diät halten und jeden Tag trainieren und so weiter? Wenn Sie die Zuckertante kennen, wissen Sie, dass ich immer versuche, Ihnen Mut zu machen und Sie nicht noch mehr zu entmutigen durch irgendwelche Empfehlungen, die dann im Alltag halt kaum umsetzbar sind. Natürlich, alles, was Sie für Ihren Zucker machen, ist gut, aber es ist nicht immer einfach, das wissen wir alle. Heute erwartet Sie ein besonderer Podcast, und zwar geht es um eine Handvoll Mini-Tricks, wie man Blutzuckerwerte beeinflussen kann, aber wirklich Kleinigkeiten, wobei Kleinigkeiten jetzt natürlich auch nicht den riesengroßen Erfolg bringen. Es ist nicht so, dass Sie einen dieser Tipps befolgen und dann statt 300 nüchtern Zucker am nächsten Tag 100 haben, so ist es nicht. Aber viele kleine Veränderungen bringen oft mehr als eine große Veränderung, die man nach 14 Tagen nicht mehr schafft. Dieser Podcast beruht auch auf einem Webinar, das ich gestern Abend gegeben habe und das mir ganz viel Freude gemacht hat, weil so viele Menschen dabei waren. Und jetzt verwurschte ich das Ganze sozusagen noch einmal in den Podcast. Auch in diesem Webinar ist es um ganz praktische Tipps gegangen, wie man mit Typ-2-Diabetes mit ein paar kleinen Veränderungen bessere Werte haben kann. Und nebstbei habe ich natürlich auch noch ein bisschen Werbung gemacht für meine App, für die app.zuckertante.at, im Moment nur übers Internet zu erreichen, noch nicht in den Playstores. Ja, wenn Sie es noch nicht kennen, schauen Sie rein, klicken Sie rein. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Die Anmeldung für den offenen Bereich ist kostenlos. Herzlich willkommen. Ich bin Dr. Susanne Pusanik, ich bin Ärztin für Allgemeinmedizin und arbeite mit Menschen mit Diabetes seit mehr als 25 Jahren. Und das Thema interessiert und fasziniert mich noch immer. Und natürlich kriege ich viele Newsletter und versuche ich am Laufenden zu bleiben. Ich habe Fachzeitschriften abonniert, ich gehe auf Fortbildungen. Ich war erst letzte Woche bei einer exzellenten Fortbildung in Graz, der kardiometabolische Tag. Also Stoffwechsel und Herzgesundheit oder Herzkrankheiten war ganz, ganz fein. Und da ist mir aufgefallen in der letzten Zeit, dass es jetzt schönerweise auch immer wieder Studien gibt, die sich wirklich mit der Praxis beschäftigen, wo es um kleine Verhaltensänderungen gibt, wo in der Diabetes-Community lang schon bekannt ist, das kann man probieren und jenes kann man probieren. Aber es ist dann immer gut, solche Tipps auch an größeren Gruppen von Personen zu testen, und zu schauen, ob das wirklich funktioniert. Und ein paar von diesen kleinen Dingen, die mir aufgefallen sind im Jahr 2025, die habe ich im gestrigen Webinar erzählt und die erzähle ich Ihnen auch heute in diesem Podcast. Bei Typ-2-Diabetes geht es ja immer darum, die Zuckerwerte nicht allzu hoch ansteigen zu lassen. Und dass die Zuckerwerte erhöht sind, das hat zu tun einerseits möglicherweise mit einer gewissen Schwäche der Bauchspeicheldrüse genug Insulin zu produzieren, aber es hat auch immer damit zu tun, wie gut die Zellen überhaupt mit dem Insulin umgehen können, wie gut die darauf ansprechen. Und wenn es da ran hapert, dann nennt man das Insulinresistenz. Wenn also das Insulin nicht so gut wirken kann, wie es eigentlich sollte, und dabei ist es ganz egal, ob das eigenes Insulin ist oder eins, das man spritzt. Auch Menschen, die Insulin spritzen, bemerken immer wieder, es wirkt nicht mehr so, wie es soll. Das kann daran liegen, dass die Zellen sich nicht mehr so ums Insulin kümmern. Und das bedeutet wieder, dass die Zellen zu wenig Andockstellen, Rezeptoren ausgebildet haben. Das ist mal das eine. Und man kann Zellen durchaus überreden, mehr von diesen Rezeptoren zu machen, und dann wirkt das Insulin gleich besser. Das zweite ist, dass alles bei Typ-2-Diabetes an Empfehlungen darauf abzielt, es der Bauchspeicheldrüse leichter zu machen. Das Organ hat ein Problem, sonst hätten Sie keinen Diabetes. Und alles, was wir empfehlen, versucht immer zu bewirken, dass zum Beispiel nach dem Essen der Blutzucker sanfter und langsamer ansteigt, dann fällt es der Bauchspeicheldrüse ganz einfach leichter, mit Insulin zu reagieren, weil sie nicht so viel Insulin auf einmal hergeben muss. Ich glaube, das ist einsichtig. Und damit kommen wir jetzt aber wirklich zu den praktischen Tipps. Wir werden ein paar Tipps haben zum Thema gesund essen, zwei Tipps zum Thema Bewegung und einen Tipp zum Thema Entspannung, und zwar die aller einfachste Entspannungsübung, die man machen kann, ohne dass irgendjemand was davon bemerkt. Also, zuerst einmal zum Essen. Diese Tipps, die ich Ihnen sage, das ist nichts, was Sie jetzt unbedingt machen müssen, das ist nichts, was für jeden passt, aber es ist gut, das zu wissen und wenn es gerade passt, in Ihren Alltag einzubauen. Das eine ist, es ist nicht ganz egal, in welcher Reihenfolge wir essen. Also was wir zuerst essen. Und gerade bei den Hauptmahlzeiten, beim Mittagessen, beim Abendessen, kann man da ein bisschen tricksen. Vor allem dann, wenn Sie warm essen. Eine Vorspeise nehmen. Und diese Vorspeise soll etwas sein, das Ballaststoffe enthält. Fiber, sagt man auf Englisch. Also alles, was aus Gemüse ist, auf gut Deutsch. Irgendetwas, was einerseits die Darmbakterien füttert, die uns gut tun. Die fressen nämlich unheimlich gern Ballaststoffe. Und andererseits bewirken Ballaststoffe und dann das Essen, das hinten nachkommt, dass der Blutzuckeranstieg ein bisschen sanfter und langsamer vonstatten geht. Was kann man sich darunter vorstellen? Gemüsesuppe natürlich. Eine schöne Minestrone. Wo vielleicht das Gemüse sogar noch eine Spur Biss hat. Aber wenn Sie jetzt unbedingt eine pürierte Gemüsesuppe haben wollen, ist das auch fein. Auch da sind ja die Ballaststoffe drin, auch wenn es der Mixer schon ein bisschen zerkleinert hat. Also Gemüse als Vorspeise in jeder Form. Ich war vor ein paar Wochen eingeladen zu einem Mittagessen und da waren Menschen mit Typ-2-Diabetes dabei, die sich super gut auskennen. Und da gab's als Vorspeise Ofengemüse mit einer Spur so ein, zwei Feta-Würfeln drauf und ansonsten einfach eine kleine Portion Ofengemüse auf einem Dessertteller hübsch angerichtet, war eine ganz feine, leckere Vorspeise. Ich glaube, das war nur Gemüse im Ofen gebacken mit der Spur Olivenöl und ein paar Kräutern drüber. War richtig fein. Eine andere und auch sehr, sehr gute Möglichkeit ist Salat als Vorspeise. Blattsalat, natürlich dürfen auch Tomaten, Paprika, Gurke und so weiter dabei sein, aber bitte kein Zuckermais. Salat besteht natürlich aus kaltem Gemüse und die Salatblätter und so weiter, die enthalten alle ganz viel Ballaststoffe, die uns einfach gut tun. Und gerade im bunten Gemüse, im roten und gelben Paprika und so weiter, sind Stoffe drinnen, die unserem Stoffwechsel generell gut tun. Außerdem hat man beim Salat auch noch eine organische Säure dabei, nämlich den Essig. Und wir wissen, dass organische Säuren ein bisschen den Blutzuckeranstieg verzögern. Deshalb ist ja nebst bei gesagt auch sowas wie Sauerkraut eine gute Idee oder sauer eingelegtes Gemüse, Kimchi natürlich, ganz modern. Aber in unserer Kost ist das häufigste Auftreten von einer Säure eigentlich wirklich der Essig am Salat. Also, eine Vorspeise nehmen, Gemüse betont, warm oder kalt, Gemüsesuppe, gebratenes Gemüse, Backofengemüse, Salat. Dann vielleicht ein bisschen warten und dann die Hauptmahlzeit essen. Zweiter Tipp. Süßes wirklich als Dessert nehmen und nicht einzeln essen, wenn es gerade passt für Sie. Zum Beispiel, Sie hätten gerne ein Stück Sachertorte. Warum nicht? Oder eine andere Torte, ist ja ganz egal. Dann ist es deutlich klüger, die Sachertorte wirklich als Nachtisch, als Dessert, nach einem schönen Mittag- oder Abendessen zu essen. Da fällt der Zuckeranstieg geringer und sanfter aus, als wenn Sie dieselbe Sachertorte zur Jause am Nachmittag essen. Warum? Naja, wenn Sie am Nachmittag Kaffee trinken und Ihre schöne Sachertorte dazu essen, dann hat ja der Darm nichts anderes zu tun, als Sachertorte aufzulösen. Durch die Säfte, die da im Darm sind, durch die Flüssigkeiten, durch die Verdauungsenzyme. Das ist schnell erledigt. Und zack, kommt der Zucker aus dem Zucker in der Torte und natürlich auch aus dem Mehl von der Sachertorte und aus der Schoki ins Blut. Wenn Sie die Sachertorte nach einem schönen Mittagessen direkt essen, dann wohnt ja im Magen bereits Gemüse und vielleicht Reis oder Kartoffeln oder Nudeln und irgendein Eiweiß, ein Fisch oder ein Fleisch oder ein pflanzliches Eiweiß, dann haben Sie schon einiges im Bauch. Und da legen Sie jetzt sozusagen die Sachertorte drauf. Und der Magen verhält sich ja wie eine große Waschmaschine und wirbelt alles durcheinander. Und das heißt, dass im Darm peu à peu langsam gemischtes Essen ankommt, alles Mögliche, bisschen Gemüse, bisschen Beilage, bisschen Eiweiß, bisschen Sachertorte und so weiter. Und der Darm muss das alles zerlegen. Das dauert natürlich viel, viel länger. Es dauert auch viel, viel länger, bis überhaupt das letzte Stückchen Sachertorte aus dem Magen in den Darm gerutscht ist, weil sich's mit der ganzen Mahlzeit vermischt hat. Also auch das ist eine ganz gute Idee und kann man wirklich, wirklich gut machen. An der Stelle erzähle ich immer so gern eine Geschichte aus einem Pflegeheim, wo ich recht lang betreuen durfte. Und dort habe ich auch Schulungen gemacht für die Mitarbeiterinnen und natürlich auch Schulungen zum Thema Diabetes, ganz, ganz intensive. Und die haben sich richtig gut ausgekannt. Und da ist was passiert, wo ich sage, ja, genau so geht ein menschlicher, herzlicher, bewusster Umgang mit Diabetes. Da hatten wir eine alte Dame, sie war gehbehindert, lange schon. Sie war ein bisschen dement, aber nicht schlimm. Also sie hat ihre Angehörigen erkannt, sie hat am Leben teilnehmen können. Und sie war so eine Fröhliche und hat eigentlich das Leben im Pflegeheim genossen und hat uns oft gesagt, mei, so schön wie hier habe ich ja noch nie gewohnt. Eine ganz eine Liebe. Und diese Dame wurde 90 Jahre alt. Das war natürlich ein Ereignis. Und genau an diesem Montag habe ich Hausbesuch gemacht, am späteren Vormittag. Und ich komme auf die Station. Und es ging gerade in Richtung Mittagessen. Und eine der Betreuerinnen, ich weiß jetzt gar nicht, ob es eine Diplomschwester war oder nicht, ist ja auch egal, die kam zu der alten Dame und sagt, ja, Frau, nennen wir sie Maria, ja, Frau Maria, wissen Sie, was heute für ein besonderer Tag ist? Und die Maria strahlt und sagt, Geburtstag habe ich. Und die Betreuerin sagt, ja, 90 Jahre werden Sie. Und die Maria sagt, so alt bin ich. Und die Betreuerin sagt, wir haben uns doch ausgemacht, dass Sie Sachertorte bekommen. Und sie, ja, ja, aber mein Zucker. Und die Betreuerin sagt, vergessen wir den Zucker heute mal, heute gibt's Sachertorte. Und die Frau Maria freut sich. Und dann sagt die Betreuerin, Frau Maria, schauen Sie, ich habe die Torte schon da. Und zeigt ihr eine kleine Sachertorte mit Kerze in der Mitte, mit so einer Sprühkerze. Ist wahrscheinlich nicht erlaubt, war trotzdem Sprühkerze. Und die Maria freut sich. Und dann sagt diese Betreuerin, Frau Maria, schauen Sie, Sie wissen ja, Ihre Tochter kommt am Nachmittag und dann tun wir feiern mit Packerln und so. Ja, sagt die Maria und freut sich. Und dann sagt die Betreuerin, Frau Maria, ich habe gerade eine Idee gehabt. Sie wissen eh, Sie dürfen nur ein Stück von der Torte wegen des Diabetes. Aber wissen Sie was, wenn wir die Torte jetzt schon da haben, was halten Sie denn davon? Machen wir die halbe Torte heute als Nachtisch nach dem Mittagessen? Dann können auch gleich alle anderen sehen, was sie da Gutes haben. Und die zweite Hälfte Essens mit der Tochter am Nachmittag. Die Maria hat sich dermaßen gefreut, das ganze Mittagessen über hat sie geredet, dass sie ein bisschen Platz noch lassen muss im Bauch für die Sachertorte. Und sie hat dann ein halbes Stück Sachertorte bekommen mit ein bisschen Schlagrahm. Und ich sage zu der Betreuerin, ist ja großartig, wie sie das gemacht haben. Und die sagt, ja, jetzt muss ich nur aufpassen, dass wenn die Tochter kommt, dass ich mit der Tochter vorher rede, damit die dann nicht böse ist, dass die Mutter nur ein halbes Stück Sachertorte kriegt am Nachmittag. Der Effekt war, die Frau Maria hat sich zweimal riesig gefreut, einmal nach dem Mittagessen und einmal, wie dann die Tochter gekommen ist. Sie hat zweimal ein halbes Stück, war wahrscheinlich zusammen ein bisschen mehr als ein ganzes Stück, aber immerhin, sie hat zweimal Sachertorte bekommen, aber das Stück, das sie solo zum Kaffee gegessen hat, war deutlich kleiner. So geht das. Das ist für mich immer eines der schönsten Beispiele, wie man ja wirklich menschlich und lustig und fröhlich mit so einer Geschichte umgehen kann. Also, Süßes gerne als Dessert. Natürlich, wenn Sie irgendwo zum Geburtstag zur Kaffeejause eingeladen sind, dann ist es halt so. Aber vielleicht auch etwas, was gut zu wissen ist. Nächster Tipp, der bei mir immer wieder kommt und den wir bei uns im Diabetes-Club rauf und runter deklinieren mit Beispielen, mit Kochrezepten, mit allem Möglichen, das Frühstücksthema. Wenn Sie Ihren Blutzucker bis jetzt mit Streiferln messen, dann nehmen Sie sich einmal ein paar Streiferln her. Sie müssen nicht jeden Tag nüchtern messen, das verlangt kein Arzt von Ihnen. Nehmen Sie sich ein paar Streiferln her und schauen Sie sich an, wie hoch steigt Ihr Zucker nach dem Frühstück? Nach einer Stunde, nach eineinhalb Stunden, nach zwei Stunden. Denn gerade nach dem Frühstück gibt es oft wirklich hohe Anstiege und das ist schade. Der nüchterne Zucker ist ja der Zucker, den Ihre Bauchspeicheldrüse sozusagen zusammenbringt. Also das ist das, was der Stoffwechsel über Nacht hinkriegt an Normalisierung des Blutzuckers. In den Nachtstunden, wo Sie schlafen und hoffentlich nichts essen, da beruhigt sich der Stoffwechsel, da wird alles wieder zurückgefahren und ich hoffe und wünsche Ihnen, dass Sie mit einem guten Zucker aus der Nacht kommen. Jetzt haben Sie vorher ein paar Stunden natürlich schon einen guten Zucker gehabt, wie Sie geschlafen haben. Und wenn Sie es jetzt schaffen, dass der Zucker nach dem Frühstück nur wenig ansteigt und Sie vor dem Mittagessen wieder einen guten Wert haben, dann haben Sie 12 Stunden und länger gute Werte. Nämlich zumindest die zweite Nachthälfte und eben den ganzen Vormittag. Und 12 Stunden gute Zuckerwerte, das ist das halbe HbA1c. Das ist der halbe Langzeitwert, der auf den ganzen Tag oder die ganzen letzten 100 Tage zurückschaut. Das bringt enorm viel. Noch dazu, beim Frühstück sind wir alle noch halbwegs willensstark und wir essen doch meistens immer dasselbe zum Frühstück. Also da zahlt sich wirklich aus, etwas dran zu ändern, denn das Frühstück ist etwas, was Sie 300, 330 Mal im Jahr machen. Dann sind Sie vielleicht ein paar Wochen auf Urlaub, mit Hotelfrühstück ist wieder was anderes. Aber das ist die Mahlzeit, die Sie am häufigsten essen, und kümmern Sie sich darum. Schauen Sie sich das an. Auch wenn Sie etwas essen, was angeblich so gesund ist bei Diabetes wie diese Haferflocken. Ja, die enthalten Beta-Glucan, das sich positiv auswirkt bei Diabetes, aber Hafer ist halt leider auch eine Art Körnel. Und bei sehr vielen Leuten steigt der Zucker nach den Haferflocken viel zu hoch an, deutlich über 200. Schauen Sie sich einmal an, was Ihr Frühstück so tut und so macht mit Ihrem Zucker. Ein gutes Frühstück lässt den Zucker nur um 40 bis 60 Milligramm Prozentpunkte ansteigen. Wenn es bei Ihnen passt, alles fein. Wenn Sie deutlich mehr ansteigen, dann überlegen Sie, was Sie ändern können. Was geht meistens besser? Ja, bitte selber raustesten. Meistens geht besser irgendwas, wo mehr Eiweiß dabei ist. Hüttenkäse, Topfenaufstrich, vielleicht einmal ein Ei, Schinken, Käse und natürlich wieder unsere geliebten Ballaststoffe. Bisschen Gemüse vorne weg, Paprika, Paradeiser, also Tomaten, Radieschen dünn aufgeschnitten, ist ganz was Feines. Kann man auch auf ein Vollkornbrot tun, Körnelbrot, echtes Vollkornbrot, echtes Sauerteigbrot, nicht irgendwas, was irgendwo schnell aufgebacken wurde. Einfach herumexperimentieren. Und übrigens, wenn Sie solche Testungen machen, testen Sie immer an 2 oder besser sogar an 3 Tagen dasselbe Frühstück. Die Zuckerwerte können sich von Tag zu Tag anders verhalten. Da spielt so viel mit. Die Bewegung, der Muskelstatus des letzten Tages, viele andere Hormone, wie Sie psychisch drauf sind, wie gut Sie geschlafen haben, wie oft Sie in der Nacht aufgewacht haben. Alles das hat Einflüsse. Also einmal ist keinmal, immer ein paar Mal testen. Wenn die Zuckerwerte passen, fein. Wenn nicht, versuchen Sie sich ein Frühstück anzutrainieren, das Ihnen halt auch schmeckt, an das Sie sich gewöhnen. Und Sie werden sehen, auch wenn es nicht Ihr Lieblingsessen ist, wenn die Zuckerwerte nachher deutlich besser sind, dann sind Sie ja stolz drauf und nach 2-3 Wochen haben Sie sich dran gewöhnt und dann finden Sie es eh gut. Mehr Eiweiß reinbringen, immer eine sehr, sehr gute Idee. Hummus zum Beispiel, also etwas aus Kichererbsen. Es gibt so viele Dinge, die man da durchprobieren kann, das würde hier zu weit führen. Wie gesagt, einer der wichtigsten Tipps für eine schöne Verbesserung im Langzeitwert. Und eben immer wieder testen, testen, testen. Ja, was haben wir noch an Tipps? Bewegung. Ja, für die, die sportlich sind, Sie wissen, alles, was Sie an Bewegung machen, tut Ihrem Zucker gut. Wenn Sie ein bisschen Krafttraining mischen mit Ausdauertraining, noch besser. Machen Sie das, was Sie gern machen, machen Sie viel davon. Genießen Sie es, schauen Sie, dass Sie sich nicht verletzen. Mehr braucht man den Sportlichen nicht zu sagen. Für die, die ein Thema mit Bewegung haben, die Bewegung so gar nicht mögen, versuchen Sie einmal, nach dem Essen sich 10-15 Minuten leicht zu bewegen. Der berühmte Verdauungsspaziergang, Geschirr abwaschen, sowas in der Wohnung zusammenräumen. Es gibt Studien, wo man gesehen hat, dass schon wenig Bewegung nach dem Essen den Zuckeranstieg nach dem Essen deutlich abmildern kann. Wenn man länger Bewegung macht, bis zu 30%. Und Sie können die Bewegung entweder gleich nach dem Essen machen, das ist oft das Einfachste, wenn man sich das auch antrainieren kann. Oder man beginnt mit der Bewegung erst 30, 45 Minuten später, also dann, wenn der Blutzucker im Blut gerade so richtig anzusteigen beginnt. Machen Sie es, wie es für Sie passt. Ich mache das auch selber oft ganz gern, dass ich genau nach dem Essen dieser Müdigkeit nach dem Essen entkommen will. Und das geht oft am besten, indem man sich ein bisschen bewegt. Im Moment ist es bei mir gerade, einen riesengroßen Christbaum zusammenzuschneiden, damit die kleinen Ästchen gut in Plastiksäcke passen. Habe ich wirklich heute nach dem Mittagessen gemacht, auch ohne Diabetes. Also ein bisschen Bewegung direkt nach dem Essen. Nächster Tipp zur Bewegung, Soleus-Training. Soleus ist der Wadenmuskel. Und der Wadenmuskel, also der Muskel am Unterschenkel hinten, Fußballerwadeln, den können Sie gerne ein bisschen trainieren. Keine Angst, Sie werden nicht so ausschauen wie die Fußballer. Dazu muss man schon mehr machen. Aber dieser Muskel hat besondere Stoffwechseleigenschaften. Der Muskel verbraucht mehr Zucker als viele andere und kann besonders leicht Zucker aus dem Blut aufnehmen. Und das ist auch ein Muskel, der deutlich später erst müde wird als alle anderen Muskeln. Das können Sie gerne selber probieren. Versuchen Sie einmal, den Arm zu heben, hintereinander. Sie werden sehen, wie schnell Ihr Oberarm ermüdet. Wenn Sie den Wadenmuskel betätigen, ermüden Sie kaum oder erst viel, viel später, weil der Wadenmuskel, der befähigt uns Menschen, lange Strecken zu gehen. Und das war bei unseren Vorfahren ganz, ganz wichtig. Wir wissen, dass die frühen Menschen große Strecken zu Fuß zurückgelegt haben und dafür haben sie den Wadenmuskel gebraucht und dann hat sich der halt mit der Evolution so verändert, dass er besonders gut funktioniert. Wie macht man das? Da gibt es zwei Übungen. Die erste Übung ist eine Übung, die auch wunderbar ist für die Durchblutung der Beine und die ist ja auch bei Diabetes so, so wichtig. Ganz einfach, Sie stellen sich vor einen Tisch oder vor einen Küchenkastel, halten sich leicht an und gehen langsam auf die Zehenspitzen, bleiben kurz oben und senken den Fuß wieder ab. Und dann machen Sie das Ganze noch einmal. Damit betätigen Sie den Wadenmuskel und ein Muskel, der arbeitet, der fordert Durchblutung an. Der fordert Futter und Durchblutung an. Und wenn Sie diese Übung regelmäßig machen, dann bilden sich sogar neue, dünne Blutgefäße im Wadenmuskel. Das kann man in einer Angiografie sehen. Und gerade wenn es schon leichte Veränderungen gibt oder wenn sogar schon ein Stent drinnen ist, irgendwo in der Oberschenkel- oder Kniearterie, dann ist es diese Übung, die, wenn man es konsequent macht, eine tolle Verbesserung der Durchblutung des Fußes bringt. Und nichts Besseres kann einem passieren, wenn die Gefäße schon schlechter sind. Wie dosieren Sie diese Übung? Wie oft soll man das machen? Das ist recht einfach. Beim ersten Durchgang testen Sie raus, wo Ihre Trainingszahl liegt. Und das macht man so. Sie gehen also langsam auf die Zehenspitzen, bleiben 2-3 Sekunden oben, senken den Fuß wieder ab, gehen wieder rauf. Und Sie zählen dabei mit. So lange, bis Sie es spüren, bis es im Muskel anfängt zu ziehen. Sagen wir, das ist bei 18 als Beispiel jetzt. Wenn Sie diese Zahl haben, dann hören Sie auf. Das ist ja das erste Mal schon gut, weil damit haben Sie jetzt Ihre Trainingsanweisung sich selber gerade gebastelt. Von der Zahl, die Sie haben, also wie oft Sie das gemacht haben, bis es wehgetan hat, zählen Sie ein Drittel weg, also minus ein Drittel. Ein Drittel von 18 ist 6, weil 3 mal 6 ist 18. 18 minus 6 ist 12. Dann ist 12 Ihre Trainingszahl. Und ein Training schaut dann so aus, dass Sie 12 Mal auf die Zehenspitzen gehen und wieder runter, dann 30 Sekunden Pause machen, dann wieder 12 Mal, 30 Sekunden Pause, wieder 12 Mal. Das Ganze dauert keine 3 Minuten. Und das machen Sie 1 bis 2 Mal am Tag. Und wenn Sie mal einen Tag Pause machen, auch nicht so schlimm. Das Ziel wäre, an 4 bis 5 Tagen in der Woche, 1, 2, vielleicht sogar 3 solcher Durchgänge. Je mehr Probleme Sie schon mit der Durchblutung haben, desto mehr brauchen Sie davon. Und nach 2, 3 Wochen, wenn Sie sich daran gewöhnt haben, wenn Sie so langsam das Gefühl kriegen, das ist aber sehr einfach, dann machen Sie wieder einen Test und zählen wieder mit, wann beginnt es weh zu tun. Und Sie werden sehen, es ist dann nicht bei 18, sondern Sie schaffen mehr, bis es anfängt zu ziehen im Muskel. Und das heißt, dass die Durchblutung besser wurde und der Muskel sich gestärkt hat. Nichts Besseres kann Ihnen passieren. So einfach machen Sie das. Ich weiß, es wirkt total blöd. Es klingt ein bisschen kindisch, aber es ist wirklich die Übung für Anfänger. Den Soleusmuskel können Sie noch auf eine andere Art trainieren, nämlich im Sitzen. Das ist noch einfacher. Dazu suchen Sie sich einen Sessel. Das geht ganz gut mit einem Schreibtischsessel zum Beispiel. Ein Sessel, wo Sie ein bisschen höher sitzen als die Knie sind, wo also die Hüften ein bisschen höher sind als die Knie. Von der Seite gesehen sind dann die Oberschenkel leicht schief und es geht ein bisschen runter zum Knie. Ich glaube, Sie wissen, was Sie meinen. Da drauf setzen, ordentlich stabil sitzen und die Ferse soll hinterm Knie sein. Also die Füße auf den Boden stellen und die Ferse ein klein wenig zurück, sodass die Ferse hinterm Knie ist und dass das Knie so circa oberhalb der Fußspitzen ist. Und in der Position beginnen Sie jetzt einfach wieder auf die Zehenspitzen zu gehen, also das Bein anzuheben. Aber Zehen am Boden lassen. Einfach nur so rauf mit den Knien und versuchen Sie, die Bewegung aus der Wade entstehen zu lassen, sich jetzt nicht mit Kraft von den Zehen hochdrücken, sondern es soll wirklich der Wadenmuskel arbeiten. Das spürt man oft am Anfang gar nicht richtig, macht nichts, machen Sie es. Können Sie mit beiden Beinen gleichzeitig machen, können Sie abwechselnd machen, können Sie drei links, drei rechts machen, wie auch immer. So etwas kann man zur Routine machen. Zum Beispiel, wenn der Wetterbericht im Fernsehen läuft oder irgendetwas, kann man mehrmals am Tag machen. Und Sie werden sehen, dieses Bewegen tut uns einfach gut und man kann es recht lang machen, ohne dass der Muskel ermüdet. Also auch das eine feine und ganz, ganz einfache Anfängerübung. Und ein Tipp aus Graz, eben von der Fortbildung, auf der ich gerade war, wenn Sie ein bisschen mehr machen wollen, ein bisschen Kraft schon trainieren wollen, wieder für absolute Anfänger, gehen Sie ein Stockwerk so schnell wie möglich rauf, aber bitte nicht so hastig, dass Sie auf die Nase fallen. Wir wollen nicht, dass Sie sich wehtun. Sie sollen bitte nicht stürzen. Einfach zügig raufgehen, im ersten Stock 30 Sekunden warten, wieder einen Stockwerk raufgehen, 30 Sekunden warten, ein drittes Mal und fertig. Wenn Sie nur einen Stock haben, in der Pause vorsichtig runtergehen oder besser mit dem Lift fahren. Warum mit dem Lift fahren? Na, gerade wenn man wenig Bewegung macht, wenn man vielleicht schon älter und unsicher ist, runtergehen ist viel komplizierter als raufgehen, ist auch eine größere Belastung fürs Knie und für den Oberschenkel und da passieren Stürze viel, viel leichter. Und wenn Sie sich eh schon anstrengen mit dreimal rauf, aufpassen. Aufpassen beim Runtergehen und machen Sie nicht mehr, als Ihnen gut tut. Tun Sie sich nie weh, das sind immer nur Tipps. Ich spreche ja jetzt nicht mit Ihnen persönlich. Sie müssen für sich selber anpassen, was für Sie passt. Sie sollten auch eher das Gefühl haben, das ist alles viel zu einfach. Die Zuckertante, die ist viel zu weich. Sport muss doch viel mehr wehtun. Und nein, wenn Sie das Gefühl haben, es ist zu einfach, ist es wahrscheinlich gerade richtig. Denn gerade Menschen, die wenig Bewegung machen, die wissen nicht, wie sich Bewegung anfühlt. Und ich zähle mich da durchaus selber dazu. Ich mochte nie Bewegung machen. Das hat Gründe. Wir denken dann, dass Bewegung wehtun muss, dass es unangenehm sein muss. Wir haben einfach kein gutes Körpergefühl dazu. Also klein anfangen. Und wenn Sie merken, ist eine Idee, ich habe das jetzt eine Zeit lang gemacht, ich wüsste jetzt gern, wie es weitergeht. Eine Möglichkeit ist zum Beispiel Physiotherapie. Mit einem guten Physiotherapeuten können Sie sich Übungen ausmachen und der kann Sie auch beraten zum Thema Ausdauertraining und so weiter. Da ist wirklich fein, sich das zu leisten und sich helfen zu lassen. Dritter großer Bereich, die Entspannung. Da habe ich nur eine einzige Übung für Sie, die aller einfachste Übung, die den Parasympathikus aktiviert und den Sympathikus bremst. Sympathikus, Stressnerv, Parasympathikus, Entspannungsnerv, der soll ein bisschen in den Vordergrund treten. Wie macht man das? Der Sympathikus und der Parasympathikusnerv, die kommen ja beide aus dem Gehirn. Und Sie wissen, wenn wir uns Sorgen machen, wenn uns irgendwas ängstigt, wie schnell das Gehirn Befehle an den Körper gibt. Muskeln verspannen, Muskeln anspannen, bereit machen zum Kampf, schneller atmen, Blutdruck rauf, Stress. Das Gehirn reagiert aber auch sehr gut auf Rückmeldungen aus dem Körper. Und wenn der Körper dem Gehirn sagt, reg dich nicht so auf, alles in schönster Ordnung, uns geht's gut, alles easy, dann beruhigt sich auch das Gehirn leichter und der ganze Körper kann sich entspannen. Die allereinfachste Möglichkeit dafür ist, das über den Atem zu regulieren. Und zwar ganz einfach, indem Sie länger ausatmen, als Sie einatmen. Sie sollen jetzt nicht so forciert, so angestrengt atmen, dass Sie schwindelig werden. Wenn Sie möchten, können Sie eine Hand auf den Bauch legen und versuchen, eher in den Bauch hineinzuatmen. Aber das Wichtige ist, dass Sie beim Einatmen mitzählen, zum Beispiel 1, 2, 3, 4, kurz innehalten und beim Ausatmen dann versuchen, auf 6 zu kommen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es ist immer fein, mit der Nasenatmung zu beginnen, vielleicht durch die Nase einatmen, durch den nur leicht geöffneten Mund ausatmen, Nase ein, Nase aus können Sie auch, wie immer Sie möchten. Das ein paar Mal hintereinander machen, beruhigt sofort und hilft Ihnen, die Muskeln zu entspannen. Sie können dann ein bisschen hinspüren. Wenn Sie es nicht gewöhnt sind, Muskelanspannung, Entspannung zu spüren, dann gelingt es am ehesten im Schulterbereich, dass man merkt, die Schultern sinken ein bisschen runter, da oben wird alles lockerer, auch im Nacken. Und gerade das tut uns gut, wodurch so viele Menschen gerade da oben in der Halswirbelsäule Verspannungen haben. Dieses länger Ausatmen als Einatmen ist ein Signal an das Gehirn, alles in bester Ordnung. Das Herz bekommt mehr Platz, die Herzfrequenz geht ein bisschen runter, es schlägt ein Tick langsamer, das kann man sogar im EKG beobachten, wenn man EKG-Streifen mitlaufen lässt. Habe ich oft schon gemacht, allein das längere Ausatmen werden sofort ein bisschen langsamer die Herzschläge und das ist gut, dass sich der ganze Kreislauf etwas beruhigen kann. So, damit sind wir schon am Ende dieser Tipps. War eine ganz kurze Zusammenfassung auch des Webinars gestern. Ich werde wesentlich mehr von diesen Tipps in den kommenden Wochen bei uns in der App teilen. Herzliche Einladung, einfach ins Internet geben und statt in einem Browser eingeben app.zuckertante.at. App schreibt man mit A und zweimal hartes P. Sie können sich gern kostenlos anmelden. Ich freue mich über jeden, der dabei ist. Und ja, es gibt zusätzlich unseren Diabetes Club. Da gibt es dann einen Mitgliedsbeitrag. Das erste Monat, das Probemonat kostet 2 Euro, ab dann geht es mit 19 Euro im Monat weiter. Dafür bekommt man extra noch dazu Zugriff auf unsere ganze Rezeptesammlung von unserer ganz tollen und lieben Diätologin. Die Sprechstunden zweimal im Monat, wo Sie direkt mit mir reden können und mit den anderen, die im Club sind und wo wir einfach alles an Fragen besprechen, das Ihnen kommt. Und viele, viele Inhalte extra für unsere Clubmitglieder. Aber auch wenn Sie sich in der App zuerst nur mal umschauen wollen, auch im offenen Bereich gibt es viele, viele Texte in der Bibliothek zum Thema Diabetes. Unter anderem bei jedem einzelnen Medikament beschrieben, wie es wirkt und was die Vorteile und Nachteile sind und worauf man aufpassen muss. Ich hoffe, ich sehe möglichst viele von Ihnen in der App wieder. Die Zuckertante grüßt und wünscht allzeit gute Werte.